Herzlich willkommen zum Shopify-Podcast. Mein Name ist Manuel Fritsch und in diesem Podcast stelle ich euch wie immer die interessantesten Gründer und Gründerinnen hinter den erfolgreichsten Shopify-Shops vor. Heute haben wir ein etwas besonderes Thema. Wir reden nämlich über ein Buch von zwei Gründerinnen. Das Buch heißt Starting a Revolution, was wir von Unternehmerinnen über die Zukunft der Arbeitswelt erfahren können. Geschrieben haben das Naomi Ryland und Lisa Jaspers, die heute beide unsere Gesprächspartnerinnen sind. Aus ihren Erfahrungen und in Gesprächen mit 7 anderen erfolgreichen Gründerinnen und Businessfrauen ist dieses wunderbare Buch entstanden, über das wir heute sprechen. Viel Spaß im Podcast heute mit Lisa und Naomi.
Okay, ich bin Lisa Jaspers. Ich bin Gründerin von Folk Days und wir sind ein Fairtrade-Label, was sich zum Ziel gesetzt hat, eine Weltladenbewegung für eine jüngere und viel designaffinere Zielgruppe attraktiv zu machen und eine digitalere. Das heißt, das ist im Endeffekt das, was wir tun. Wir arbeiten mit kleinen kunsthandwerklichen Betrieben aus dem globalen Süden zusammen und entwickeln wunderschöne Produkte, die wir hier in Deutschland oder Europa online vertreiben, aber mittlerweile auch einen Laden in Berlin haben.
Und bei uns ist auch Naomi. Wunderschönen guten Tag.
Hi. Ja, ich bin auch Gründerin und zwar von TBD. Das ist die Anlaufstelle für Menschen, die gerne mit Sinn arbeiten, wo man sich über alle möglichen Jobs bei NGOs, aber auch bei nachhaltigen Unternehmen und herausfinden, wie man selber gründen kann in dem Bereich oder sonst Karriere machen.
Ihr habt zusammen ein Buch geschrieben, bevor wir jetzt auf dieses Thema eingehen, Starting a Revolution. Und da geht es natürlich auch um Gründen und Gründerinnen und Unternehmenskultur. Wie habt ihr denn euch überhaupt kennengelernt, bevor die Idee kam, ein Buch zusammenzuschreiben?
Also wir kennen uns schon seit 10 Jahren tatsächlich. Ich habe früher bei Oxfam gearbeitet. Das ist eine der größten Hilfsorganisationen weltweit. Und Lisa hat tatsächlich meinen Job übernommen, als ich dann mich für einen Master beschlossen habe.
Das heißt, wir haben uns beruflich kennengelernt und dann auch 3 Monate zusammen gearbeitet in der Übergabe. Und dann danach sozusagen hat unsere Freundschaft begonnen. Das heißt, bis auf diese ersten 3 Monate haben wir eigentlich viele, viele Jahre gar nicht zusammengearbeitet. Jetzt natürlich durch das Buch mehr. Aber genau, das heißt, wir sind eigentlich Freundinnen.
Der Untertitel eures Buches lautet, was wir von Unternehmerinnen über die Zukunft der Arbeitswelt lernen können. Und ihr fangt mit einem Vorwort jeweils an, was so ein bisschen auch eure beruflichen Werdegang schildert. Vielleicht steigen wir damit jetzt auch am besten in den Podcast ein. Lisa, vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, wie du überhaupt zur Gründerin wurdest, weil das hängt ja schlussendlich dann auch alles eigentlich mit dem Buch und dem Thema zusammen.
Ja, das stimmt. Ich merke das auch, dass mittlerweile einfach viele Dinge sich irgendwie ergeben haben, aber irgendwie auch viel Sinn machen. Ich habe gegründet vor 7 Jahren und zwar, nachdem ich einige Jahre als Angestellte gearbeitet hatte und für mich das ganze Thema wirtschaftliche Entwicklung und Armutsbekämpfung im globalen Süden nach einer Lösung geschrien hat, die nichts mit Entwicklungszusammenarbeit oder mit Charity zu tun hat, sondern mit einer anderen Art miteinander zu arbeiten. Es war letztendlich so ein bisschen der Beweggrund, was aber auch gleichzeitig noch vielleicht fast der stärkere Grund war, wirklich das auch zu dem Zeitpunkt zu tun, als ich das getan habe, war, dass ich in meinem Job damals sehr unglücklich war und das nicht nur in dem Job, in dem ich da war als Beraterin, sondern auch schon davor immer gemerkt habe, dass ich eigentlich nicht besonders gerne gearbeitet habe. Und meine große Hoffnung war, wenn ich mein eigenes Unternehmen gründe, dass ich dadurch, dass ich ja alles selbst bestimmen kann, dieses Glück vielleicht dort finden würde.
Und das hat sich bewahrheitet oder nicht?
Es war erstmal so, dass es großartig war, keinen Chef zu haben oder keine Chefin. Und es war auch total toll, ganz selbstbestimmt zu sein. Aber dann habe ich irgendwann meine ersten Mitarbeiterinnen gehabt und gemerkt, wie ich so nach und nach wieder so ein Gefühl hatte, nicht wirklich happy zu sein. Das wurde immer stärker und irgendwann, so würde sagen, nach 2,5, 3 Jahren, war ich wirklich wieder an einem Punkt, wo ich einfach nicht glücklich war und mich natürlich unglaublich geärgert habe, weil ich das Gefühl hatte, ich hätte das alles irgendwie in der Hand und habe es trotzdem nicht geschafft und wusste nicht so genau, warum. Und genau, damals gab es dann irgendwann eine Situation mit einer Mitarbeiterin, die bestimmt auch was damit zu tun hat, dass ich nicht besonders happy war, die nämlich auch nicht besonders happy war. Und es gab einen Konflikt, wodurch ich damals zum ersten Mal so richtig gemerkt habe, dass eigentlich ich als Chefin ziemlich viele Dinge gemacht habe, die ich an meinen eigenen Chefin damals überhaupt nicht gut fand. Und das hat mich ganz schön nachdenklich gemacht. Und gleichzeitig habe ich dann angefangen, mir wirklich sehr, sehr oft Feedback auch von meinen Mitarbeiterinnen zu holen und habe einfach gemerkt, dass es total schwer ist, wenn man auf eine gewisse Art sozialisiert ist, wirklich zu schaffen, Dinge anders zu machen, weil man das einfach nicht lernt.
Du hast es ganz gut, sehr selbstkritisch auch in dem Vorwort allein schon beschrieben, dass du in so alte Rollenmuster verfallen bist, die man denkt, wie man sein muss als Chefin oder als Chef. Da kommen wir gleich nochmal vielleicht gezielter drauf eingehen. Naomi, wie war denn deine Vorgeschichte vor dem Buch? Was hast du vorher gemacht und wie hat sich deine berufliche Karriere entwickelt?
Also vielleicht, um darauf sozusagen einzugehen, also ich habe vielleicht nicht ganz so bewusst wie Lise diese Sozialisation irgendwie wahrgenommen, sondern bei mir war es erstmal so eine Beobachtung des Systems, was mich so hellhörig gemacht hat für diese ganzen Themen. Und zwar war die kritische Situation bei mir die Suche nach Funding, also Investitionen und Investoren für unser Unternehmen. Diese Prozess hatte ich damals geleitet und das war schon ein sehr befremdlicher und sehr anstrengender Prozess. Der ging über mehrere Monate und ich hatte das Gefühl, ein Spiel spielen zu müssen, wo ich nicht unbedingt spielen wollte. Ich konnte aber auch nicht die Regeln ändern, sondern hatte das Gefühl, ich muss entweder mitspielen oder aussteigen. Und das war so der Moment, wo ich angefangen habe, auch durch Gespräche mit Lisa darüber zu reflektieren, was ich dann sonst so mitgemacht habe, was ich sonst angenommen hatte an Gewohnheiten und Annahmen, wie es ist oder wie man sein muss als Unternehmerin und Chefin, und das alles so hinterfragen. Und das war sozusagen die Inspiration auch oder die Motivation fürs Buchschreiben.
Eben, das ist ja genau eine der Schlüsselthemen in diesem Buch, diese Erwartungshaltung an Frauen als Gründerinnen. Wie war denn da so eure Erfahrung? Muss man sich verstellen oder muss Frau sich verstellen, um als Gründerin erfolgreich zu sein? Weil ihr seid ja beide auch so ein bisschen dann gegen auf Hindernisse gestoßen, die euch nicht glücklich haben lassen, obwohl ihr ja euren Traum erfüllt hattet und selbstständig dann wart. Wollt ihr das vielleicht mal so ein bisschen zusammenfassen, woran das liegt, warum ihr da nicht happy wart und wie so eure Beobachtung war zu der Zeit?
Also ich würde sagen, dass ich das Gefühl hatte, mich auf jeden Fall verstellen zu müssen, beziehungsweise ich hatte eher das Gefühl, zwei verschiedene Rollen zu spielen. Irgendwie, es gab so die private Lisa und es gab die Business Lisa. Und die Business Lisa hat viel weniger Spaß gemacht zu spielen. Und ich glaube, die hat ehrlich gesagt auch anderen Leuten viel weniger Spaß gemacht, weil die voll ernst war und voll krass sich Druck gemacht hat und anderen Druck gemacht hat und die überhaupt nicht wertschätzend war und die nicht liebevoll war und nicht, ne, so und nicht witzig, sondern die einfach immer ein bisschen angespannt und unter Druck war. Und ich als Lisa musste mich verstellen. Ich würde gar nicht sagen, dass es unbedingt nur ein Frauenthema ist. Ich glaube, es gibt auch sehr viele Männer, die eigentlich wahrscheinlich von ihrer Persönlichkeit her ganz anders führen würden, als sie es vielleicht auch tun. Ich glaube, dass die Art, wie wir Führungskräfte oder im Englischen sagt man Leader sehen, ist sehr stark durch so eine Alpha-Kultur geprägt. Also so Menschen, die so sehr selbstbewusst, sehr quasi scheuklappenmäßig aufs Ziel fokussiert, sehr willensstark, immer Recht haben, nicht unsicher sind, nie zweifeln. Und ich glaube, das sind so Charaktereigenschaften, die wir alle irgendwie im Kopf haben, wenn wir so an diese Rolle der Führungskraft denken. Und ich glaube, es gibt auch viele Männer, die eigentlich auch selbst anders motiviert werden, aber die vor allen Dingen auch gerne anders motivieren würden, aber denen auch die Rollenvorbilder fehlen.
Das kann ich aus einer männlichen Sicht tatsächlich auch sehr bestätigen, weil ich mich auch nie wohlgefühlt habe in solchen Strukturen, bei der immer quasi so dieses Alpha-Männchen im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie so dieses Ellenbogenmäßige und sich irgendwie möglichst laut da durchbeißen. Deswegen war ich auch schon immer selbstständig, weil ich mich in solchen Strukturen oder in so Firmenkonstrukten auch nie gesehen habe und da auch nie mich quasi etablieren konnte, weil ich nicht dieses Spiel mitspielen wollte. Deswegen hat mich euer Buch auch sehr extrem angesprochen. Ich sehe auch, dass es jetzt nicht ein reines Mann-Frau-Problem ist, sondern eher so diese Charaktereigenschaften, die man sich halt so eher in den maskulinen Part zuschreibt, oder?
Total.
Genau. Also ich glaube, der Unterschied ist vielleicht, dass viele Frauen und andere Menschen, die im System benachteiligt werden, eben am System scheitern und deswegen quasi so diese Bonus haben, das ganze System ein bisschen distanzierter und kritischer beobachten zu können und vielleicht auch die Möglichkeit haben, überhaupt auszusteigen. Und das hat neuerdings eine Studie ganz gut gezeigt. Ich glaube, letzte Woche kam die raus über die nordischen Ländern, wo man denken würde, dass alles sehr gleichgestellt ist, dass Frauen oder Unternehmerinnen tatsächlich nur 1% von dem ganzen Risikokapital bekommen, was an Startups geht, obwohl sie quasi 54% bessere Return on Investment aufzeigen konnten durchschnittlich. Das heißt, egal wie gut die Frau oder erfolgreich oder die Frau ist, kann sie kommt sie trotzdem nicht weiter ins System. Sie kriegt halt dieses Geld einfach nicht, zum Beispiel in dem Fall. Und ich glaube, das ist sozusagen der Vorteil, wenn man das so nimmt, die Frauen dann haben, dass sie quasi dazu gezwungen werden, andere Wege zu gehen und kleine Revolutionen zu starten.
Ihr habt jetzt ja beide die Erfahrung gemacht, dass ihr euch auch ertappt habt sozusagen in diesen Rollen, dass ihr quasi da auch Muster angenommen habt, weil ihr das Gefühl hattet, das braucht man oder Frau, um diesen Erfolg dann zu haben. Lisa, du hast dann auch dieses Beispiel mit deiner Mitarbeiterin geschildert, die dir wieder gespiegelt hat, dass du auch in diese Rolle verfällst. Wie hast du denn den Umschwung quasi geschafft? Da hast du dann gemerkt, ich will das jetzt anders machen. Was ist denn da? Wie hast du das denn geschafft, quasi dich umzustellen, auf eine andere Art zu führen?
Ich habe mich konsequent in den Feedback-Prozess begeben. Das ist so einfach und so schwer gleichzeitig, weil das natürlich erstmal, es hat mir sehr geschmerzt, irgendwie zu hören, dass ich so bin, wie ich beschrieben wurde, weil ich mich als Person gar nicht so sehe, ne, und gar nicht so gesehen habe. Aber wie gesagt, das Verrückte war halt, ich bin halt wieder in diese Arbeitsrolle gefallen und und ich habe dann wirklich angefangen, einen sehr strukturierten oder eigentlich mit meinem Mitgründer zusammen einen sehr strukturierten Feedback-Prozess bei uns zu etablieren. Das heißt, wir haben uns alle 3 Monate zusammengesetzt mit allen Schnittstellen, also mit allen Mitarbeiterinnen, mit denen wir direkt zusammenarbeiten und haben sehr strukturiert quasi, wir nennen das Perspektiven-Feedback, also Perspektiven abgeglichen. Und das war dadurch natürlich sehr transparent, ne? Also wenn meine Mitarbeiterinnen mir gesagt haben, Lisa, du bist nicht sehr wertschätzend und guck mal, das waren 3 Situationen, wo das mir total aufgefallen ist und ich dann 3 Monate später wieder in einem Feedbackgespräch sitze und das Thema wiederkommt und ich da nicht irgendwie Fortschritte gemacht habe, dann ist das schon was, wo ich merke, ah, okay, da muss ich mir schon ein bisschen mehr Mühe geben. Und gerade bei so Themen wie Wertschätzung, das ist super witzig, weil am Anfang habe ich immer, als ich angefangen habe, wertschätzender zu sein, dachte ich immer, oh Gott, das klingt jetzt bestimmt total fake und das passt gar nicht zu mir, so ein bisschen, ne? Aber das Lustige ist, je öfter man das einfach macht, desto natürlicher wird es und irgendwann wird es ein Automatismus. Also das ist, ich glaube, manchmal versteckt man sich auch so ein bisschen hinter diesem, so bin ich halt. Und ich glaube, gerade Wertschätzung ist ein Thema, da geht es um den Fokus. Ne? Fokussiere ich mich auf die Stärken der Person oder auf die Schwächen der Person? Und ab dem Moment, wo ich mich auf die Stärken der Person fokussiere, fällt es mir total leicht, 1000 Sachen zu finden, die diese Person total großartig macht.
Jetzt würden ja trotzdem so alteingesessene Businessberater würden ja sagen, ja, man braucht diese berufliche Distanz und das ganze Wort Wertschätzung und so, das zielt ja schon alles auf Freundschaft und so weiter ab. Die Angestellten sind keine Freunde. Da würdet ihr, glaube ich, konkret ganz stark widersprechen, Naomi, oder?
Ach, nicht unbedingt. Ich glaube, das muss man vielleicht ein bisschen differenzierter sehen. Ich glaube, das, was wir widersprechen würden auf jeden Fall, ist, dass man eine Distanz bewahren muss. Aber dass man die Person als Menschen sieht. Mhm. Und das ist quasi das Wesentliche. Also nicht, dass man irgendwie saufen gehen muss mit jeder Mitarbeiterin oder im Urlaub fahren muss oder sonst irgendwas, das ist vielleicht ein bisschen illusorisch und ist auch gar nicht notwendig. Aber dass man nicht versucht, selbst wie ein Roboter zu sein, ohne Emotionen auf Arbeit und das auch von seinen Mitarbeiterinnen zu erwarten, weil das führt im Zweifel nicht zu motivierter oder vor allem glücklicher Mitarbeiterinnen und ist für sich selbst auch einfach nicht so schön, wenn man nicht sich selbst sein kann auf Arbeit.
Und vielleicht ist es noch nicht mal dieses Freunde sein, obwohl ich schon, also für mich selbst kann ich schon sagen, dass eigentlich auch meine Mitarbeiterinnen alle Freundinnen von mir sind. Aber vielleicht ist es auch dieses Gefühl von, ich mag die. Das heißt jetzt nicht, dass ich meine ganze Freizeit mit denen verbringe, aber es gibt eine sehr tiefe menschliche Verbindung zu denen. Und die kann auch, es kann auch sein, dass es Personen sind, mit denen ich mich viel auseinandersetze, weil die ganz anders sind als ich, was im Idealfall so ist, ne? Weil als Unternehmerin kann ich sagen, ich werde dann besser, wenn ich unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Persönlichkeiten und Fähigkeiten hier habe. Aber trotzdem ist für mich total zentral, dass es da eine ganz starke menschliche Verbindung gibt, die sehr, ja, die irgendwie freundschaftlich auch schon ist, also die über die eigene Arbeitsbeziehung hinausgeht und ich den Mensch dahinter mag, auch wenn er anders ist, aber einfach da eine ganz tiefe Verbundenheit auf beiden Seiten da ist.
Entstand die Idee zu dem Buch auch durch eure eigenen Erfahrungen zu sagen, okay, das müssen wir irgendwie festhalten, das müssen wir irgendwie aufschreiben, damit es mehr so eine Art, naja, ihr nennt es jetzt ja selber eine Revolution startet. Man muss sich ja immer große Ziele setzen, sagt ihr selbst. war da die Idee des Buches zuerst? Waren eure beruflichen Erfahrungen? Wie ist das so ineinander gekommen zu sagen, okay, das muss ein Buch werden?
Also ich glaube eher aus der Verzweiflung als aus dem Gefühl, dass wir schon alles wissen oder können, weil wir einfach selber gemerkt haben, uns fehlen halt Vorbilder, wo wir sagen können, okay, das sind halt Menschen, die genau das leben im Unternehmen, was wir gerne leben möchten. Kann sein, dass es die nicht gibt oder sind die einfach nicht so sichtbar und dann sind wir quasi auf die Suche gegangen und haben ganz, ganz tolle Unternehmerinnen gefunden, die auf unterschiedliche Art und Weise die Werte leben und arbeiten, die wir ja zukunftsgerichtet finden für die Arbeitswelt von morgen. Von einer 85-jährige Frau aus Großbritannien, die in den 60ern ein Tech-Unternehmen gegründet hat, bis zu einer Frau in Silicon Valley, die Artificial Intelligence Expertin ist, also wirklich durch die Bank tolle Frauen.
Ich finde es auch toll, dass ihr eben gezielt jetzt auch Frauen in diesem Buch vorstellt, die dieses unternehmerische Denken haben. Ihr sagt an einer Stelle auch 50 der Top-Ratgeber irgendwie in den Bestsellerlisten und da sind nur 5 von Frauen geschrieben überhaupt. War das dann von Anfang an euer Plan, die Frauen in den Vordergrund oder in den Fokus zu stellen, weil sie halt einfach bis jetzt so wenig beachtet wurden? Oder hatte das tatsächlich auch was damit zu tun mit der Art und Weise, wie ihr oder nach was ihr gesucht habt von den Themen?
Voll schön, dass du das so beschreibst, wie du es gerade beschrieben hast, weil was uns jetzt aufgefallen ist, schon das eine oder andere Mal, wir waren jetzt natürlich schon mit einigen Interviews und so in der Öffentlichkeit, dass oft Männer ganz irritiert auf das reagieren, was wir da versuchen zu machen mit unserem Buch, weil die sich so ausgeschlossen fühlen. Und das finde ich total interessant, weil wir sagen ja auch nicht in unserem Buch, es gibt keine Männer, von denen man was lernen kann. Aber was wir schon sagen, und da stehen wir auch hinter, Frauen sind einfach völlig unterrepräsentiert und vor allen Dingen die Männer, die sozusagen innovative, andere Ansätze für sich gefunden haben, sind meistens die sozusagen schon sehr viel in der Öffentlichkeit stehen. Und uns ging es wirklich darum, das Spotlight einfach ein bisschen zu verschieben und zu sagen, es gibt großartige Frauen und was Naomi vorhin auch schon kurz beschrieben hat, dieses Phänomen, dass Frauen vielleicht manchmal noch ein bisschen radikaler sind, weil sie einfach viel, viel mehr in Frage stellen von dem, was andere als Business as usual bezeichnen würden, weil sie sozusagen zum einen in dem System sich nicht akzeptiert fühlen oder auch nicht akzeptiert werden und zum anderen genau aus diesem nicht akzeptiert werden auch viel, viel radikaler manchmal sind. Und deshalb haben wir halt so gesagt, okay, wir wollen uns Unternehmerinnen angucken, weil die da einfach manchmal nochmal einfach einen anderen Fokus haben.
Ja, ich finde das völlig logisch. Wenn man eine Revolution startet, muss man ja Dinge anders denken und anders machen und nicht die bisherigen Muster kopieren. Das ist ja genau der Ansatz eigentlich auch gewesen. Wollt ihr mal so ein paar Beispiele geben von konkreten Punkten, was von diesen Unternehmen oder von diesen Frauen, die die Unternehmen leiten, so gezielt anders gemacht wird, was euch inspiriert hat und für dieses Buch dann motiviert hat?
Also ich bringe immer gerne das Beispiel, was ich schon genannt habe, Stephanie Shirley aus Großbritannien. Die ist, wie gesagt, mittlerweile fast 90 und hat in den 60ern ein Tech-Unternehmen gegründet. Die ist selber Entwicklerin gewesen, wie viele Frauen damals, aber wurde quasi aus dem Arbeitsmarkt ausgeschlossen, als sie geheiratet hat und Kinder bekommen hat. Und hat deswegen von zu Hause aus gegründet, quasi eine der ersten komplett remote Firmen. Das war auch damals, als sie Code noch per Post geschickt haben. sie hat das ganze Unternehmen, also sie hat auch nur Frauen angestellt, weil sie halt eben von zu Hause arbeiten mussten. Sie hat es zu einem der größten Tech-Unternehmen überhaupt in Großbritannien aufgebaut. Und nicht nur das, sie hat auch alle Mitarbeiterinnen beteiligt am Unternehmen. Und nicht nur irgendwie so ein bisschen, sondern sie hat denen die Mehrheit der Anteile übertragen. Das heißt, die haben nicht nur sehr krass finanziell davon profitiert, sondern die konnten auch mit bestimmen oder überhaupt bestimmen. Das war natürlich damals total revolutionär und total schwierig umzusetzen, also weil die Bürokratie es damals überhaupt nicht vorgesehen hat. Aber für sie war es ganz wichtig, ihre Werte, die sie sowieso im Leben hatte, sozusagen in den Unternehmen zu übertragen. Und für sie hieß das, die Menschen, die den Wert schaffen, sollen auch dem Vertrauen geschenkt werden, die richtigen Entscheidungen zu treffen und auch am Erfolg des Unternehmens zu teilen. Und das war für mich total die krasse Inspiration, dass es, wenn es damals so ging, dann geht sowas auch heutzutage auf jeden Fall auch.
Es ist ja auch immer die Frage, wie dieses Machtverhältnis funktioniert. Also ist es, also frage ich jetzt auch mal so offen in die Runde, ist es nicht auch total schwer, in diesem bestehenden System, in dem wir unsere Arbeitswelt sich eben befindet, hier in den westlichen Regionen, auch so anders ein Unternehmen zu führen? Man muss ja deutlich mehr Energie reinstecken, als wenn man das halt nach den bisherigen klaren Strukturen macht, oder nicht? Ist das so das Hindernis für die meisten Menschen, dann auch ein Unternehmen anders zu führen und anders zu leiten, wie es sich eigentlich vielleicht sogar besser anfühlen würde für alle?
Ich glaube, du hast zum einen recht, dass es natürlich, also es ist Arbeit und es ist vor allen Dingen, und das haben eigentlich alle Frauen gesagt, mit denen wir gesprochen haben, es ist Arbeit an einem selbst in allererster Linie. Mhm. Also rauszufinden, was will ich eigentlich, wer bin ich und was sind meine eigenen Stärken und Schwächen und wie kann ich die gut ins Unternehmen einbringen, aber auch anderen dabei zu helfen, diesen Prozess zu durchlaufen, weil wenn du ein menschenzentriertes Unternehmen aufbauen willst, wo Menschen sich als Menschen begegnen, dann ist es immer gut, wenn man auch offen über Stärken und Schwächen sprechen kann. Und das ist gar nicht so einfach. Das müssen wir auch erstmal lernen. Und da geht natürlich schon auch viel Energie rein. Wenn man auf der anderen Seite dafür sozusagen die Belohnung bekommt, dass man seine Arbeit liebt und dass man jeden Tag gerne zur Arbeit geht und dass man das Gefühl hat, mit den Menschen, mit denen man dort zusammenarbeitet, eine richtig gute Beziehung zu haben, dann ist das natürlich was sich nicht so einfach aufwiegen lässt, und indem man sagt, okay, das ist viel Arbeit. Und das zum einen, also sozusagen das eigene Wohlbefinden, das eigene Glück bei der Arbeit zu haben. Und zum anderen ist natürlich auch die Frage, und wie viel Ineffizienzen hast du in einem Unternehmen, wenn Menschen nicht offen mit ihren Stärken und Schwächen umgehen, wenn sie unglücklich sind, wenn es ihnen nicht gut geht und sie es nicht erzählen? Also das sind ja auch, also ich glaube, ich habe in meinem Leben schon so viele Erfahrungen gemacht in bisherigen Jobs, wo Menschen aus Ego-Problemen, aus welchen Gründen auch immer, es nicht geschafft haben, voranzukommen und sozusagen das Interesse des Unternehmens oder der Organisation vorne anzustellen, weil einfach da zu viel Verletztheiten waren. Ich glaube, das ist was man überhaupt nicht unterschätzen darf. Das heißt, eigentlich ist es nicht so, dass das aktuelle System ein besonders effizientes oder gutes wäre, nur weil keiner an sich arbeitet.
Ja, das ist, also natürlich ist es ineffizient, aber das müssen ja da auch die Investoren, die Kunden, die alle Menschen in diesem System ja auch mittragen und mitverstehen. Naomi, du hast ja auch relativ viel Erfahrungen mit Investoren und so gemacht. Findet da auch eine Veränderung statt, dass es immer mehr Venture Capitalist Firmen und so weiter gibt, die auf solche Werte und Unternehmenswerte achten und nicht nur auf die reine Gewinnmargen und Zahlen und möglichst schneller Exit?
Also eine der Frauen, die wir im Buch interviewt haben, heißt Jennifer Brandel und die ist eine der Gründerinnen von einer ganz spannenden Bewegung aus den Staaten, die mittlerweile global ist, wo es darum geht zu sagen, eigentlich brauchen wir kein Venture Capital, also kein Risikokapital oder nicht so viel, wie wir es gerade haben, sondern brauchen eigentlich ganz andere Möglichkeiten, ein Unternehmen zu finanzieren, die uns ermöglicht, anders zu wachsen, und zwar nachhaltig und menschenzentriert. Und da haben sich viele Unternehmerinnen quasi sich angesprochen gefühlt, also unter anderem wir, weil wir das Gefühl hatten, eben einfach in diese Logik von dem Venture Capital gar nicht rein zu passen und auch nicht wirklich passen zu wollen, aber hatten kein Zuhause außerhalb gefunden. Und diese Bewegung heißt Zebras, als Gegenpol zu Unicorns. Und es gibt mittlerweile vor allem leider erstmal nur in den Staaten, aber immer mehr in Europa auch Investmentfirmen, die quasi nur auf Zebra-Unternehmen setzen und sagen, wir wollen jetzt nicht zum maximal Skalierung pushen, sondern wollen vor allem nachhaltiges Wachstum und daran investieren. Also ich sehe da schon eine positive Bewegung, aber da muss natürlich die Politik und andere Akteuren mitziehen. Das ist quasi so ein wir können halt nicht nur sagen, die Revolution ist bei den Unternehmerinnen und Unternehmer, weil wenn es nicht die Rahmenbedingungen gibt, wie zum Beispiel andere Finanzierungsinstrumente, dann können sie natürlich nicht anders wirtschaften. Also es ist schon nötig, dass diese Revolution etwas breiter gestreut wird.
Und du hast auf jeden Fall auch recht, es ist auf jeden Fall nicht einfach, innerhalb des aktuellen kapitalistischen Systems komplett anders Sachen zu machen. Also ich glaube, das merken Naomi und ich auch schon alleine in unserem eigenen Freundeskreis beispielsweise, wo viele Gründer sind, männliche Gründer. Und wir, kann man schon so sagen, durch die Art, wie wir Unternehmen, also Unternehmertum sehen und wie wir es machen und auch in unserem Buch darstellen, die uns nicht so wirklich ernst nehmen. Das kann man schon so sagen, ne? Also für die ist das so ein bisschen so Feel-Good-Zeugs. Aber wenn man sozusagen richtig erfolgreich sein will, dann muss man halt das anders machen. Und ich glaube, und die Erfahrung, die wir gemacht haben und auch viele andere Frauen und auch Männer, mit denen wir gesprochen haben, die anders Unternehmen aufbauen wollen, ist, dass du einfach schauen musst, wer ist eigentlich deine Peer Group und dich mit solchen Leuten vernetzen. Und dafür ist natürlich unser Buch auch großartig, weil Menschen wie du und Menschen, die uns kontaktieren, die einfach sich so krass angesprochen fühlen durch genau das, was wir schreiben, dann halt zu Alliierten werden und vielleicht auch dadurch man Netzwerke spannen kann und sich zusammenschließen kann. Und wenn irgendjemand einen Investor kennt, der vielleicht einfach mal ganz anders tickt, da auch ganz andere Synergien entstehen können. Aber es ist auf jeden Fall nicht einfach und es ist super wichtig, sich jeden Tag immer wieder bewusst zu machen, wofür man es tut, nämlich dafür, dass nicht nur man selbst glücklicher ist bei der Arbeit, sondern wir auch an Unternehmen arbeiten, die die Welt auch besser machen, weil ich meine, gerade die Tech-Welt und der aktuelle Zustand dessen, was wir beobachten, ich glaube, da ist einfach auch klar, dass der Mensch nicht im Fokus steht und nicht im Mittelpunkt der Unternehmen, sondern die Profitmaximierung und die Shareholder-Values, und das ist einfach total problematisch für alle.
Ich finde es auch so wichtig, dass es eben mehr VorbilderInnen dann eben auch gibt und dass man nicht einfach nur immer Erfolg gleichsetzt mit solchen Karrieren, wie sie Mark Zuckerberg oder Elon Musk oder sowas hinlegen, sondern dass man eben auch Inspiration bekommt, dass es auch andere Erfolgsfaktoren gibt als einfach nur das reine Kapital und das Anhäufen einer riesigen Summe von Geld, die kein Mensch mehr irgendwie sich vorstellen kann, dass es nicht nur darum geht. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass ihr da jetzt diese Revolution startet eben genau.
Ja, und ich meine, wir haben schon die Politik angesprochen. Ich glaube, die Medien spielen da auch eine ganz wichtige Rolle. Wenn man die typischen Startup-Zeitschriften und Zeitungen anguckt, dann das, was am meisten berichtet wird, ist, welche Investitionen in welche Höhe irgendwelche Unternehmen bekommen haben. Und das ist sozusagen, ja, die Art und Weise, wie Erfolg gemessen wird im Startup-System, wirklich wie viel, in welcher Runde man sich befindet oder wie viel Geld man quasi bekommen könnte von Investoren. Und wenn die Medien anfangen würden, auf andere Dinge zu achten und über andere Dinge zu schreiben, dann würde da vielleicht ein anderes Bild von Erfolg auch hervorgehoben.
Habt ihr denn das Gefühl, dass sich da jetzt schon was tut? Also ich habe so das Gefühl, dass in den letzten Jahren auch so ein bisschen dieses Thema New Work irgendwie, ja, ich sag mal, Mode geworden ist. Also dass über auch alternative Firmenstrukturen nachgedacht wird. Es gibt immer wieder dann eben auch Berichte über Firmen, bei der jetzt nicht nur eben flache Hierarchien darüber gesprochen wird, sondern tatsächlich irgendwie eine ganze Gruppe gemeinschaftlich entscheidet und es gar keine klaren Chef-Chefinnen-Positionen mehr gibt. Also tut sich da was? Seid ihr da schon einigermaßen zufrieden mit, dass es diese Entwicklung schon gibt und dass es da angestoßen ist, oder ist euch das noch zu wenig?
Ich glaube, manchmal ist so, ich will überhaupt nicht sagen, dass New Work ein Buzzword ist, was man, ne, also wo nichts hintersteckt. Das ist, würde ich sagen, nicht so. Also es gibt, unter New Work summiert sich natürlich ganz, ganz viel. Aber ich würde mal sagen, ich kenne Unternehmen, die nichts mit New Work zu tun haben und es trotzdem geschafft haben, ihre Mitarbeiter und sich selbst als Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich kenne New Work-Unternehmen, die total konsequent Hierarchien abgeschafft haben, aber am Ende des Tages trotzdem die Gründer alle Entscheidungen fällen. Ne? Mhm. Also ich glaube, einfach nur ein Konstrukt, eine Organisationsform zu wählen, das bringt meistens nicht viel, weil die Mechanismen, die bestimmen, wer Macht und wer keine Macht im Unternehmen hat, die sind meistens unterschwelliger. Und da gibt es ein total schlaues Buch von zwei Frauen geschrieben. Eine davon haben wir auch interviewt für unser Buch, oder beide haben wir interviewt, aber Joanna kommt sozusagen als Revolutionärin vor. Und die haben ein Buch geschrieben, das heißt New Work Needs Inner Work. Und ich glaube, das ist ein sehr zentraler Bestandteil. Darüber habe ich auch schon gesprochen, dass es im Endeffekt darum geht, dass man einfach echt auch an sich selbst arbeiten muss und dass man vor allen Dingen auch von diesem Trichter runterkommen muss, dass man unfehlbar ist oder dass man alle Sachen besser weiß oder dass man irgendwie mit besonderen Qualitäten ausgestattet wurde als Unternehmerin, sondern dass das eigentlich oft nicht stimmt und dass man dass ein bisschen Demut und auch ein bisschen Selbstreflexion eigentlich sehr, sehr wichtig ist und genau, wenn man wirklich Macht abgibt, dann führt es auch dazu, dass man manchmal einfach die Klappe halten muss und sich, ne, an der Stelle dann auch wirklich konsequent dafür entscheiden muss, nicht immer irgendwie die Schlauste zu sein. Also ich würde sagen, es gibt Revolutionärinnen, die sich nicht als New Work-Revolutionärin bezeichnen würden, sowohl Männer als auch Frauen, und trotzdem gibt es sie. Und gleichzeitig, wie gesagt, gibt es New Work-Pioniere, die, finde ich, keinen sehr menschenzentrierten Ansatz haben. Von daher, ich glaube, das, wovon wir schreiben und was wir uns wünschen für uns selbst, aber auch für andere Unternehmen, ist sehr radikal. Und wir merken, dass viele Menschen da sehr, die das sehr positiv und sehr emotional triggert, was wir wollen, weil sie, glaube ich, auch alle sich das so krass wünschen. Und gleichzeitig aber da auch immer noch so ein, das kann doch nicht gehen, ne? Oder das kann doch nicht wirtschaftlich sein. Oder wie soll das denn funktionieren, wenn es allen total gut bei der Arbeit geht und wir völlig druckfrei arbeiten? Und das ist, glaube ich, sowas, ich glaube, das ist ein sehr langer Prozess. Man muss im Endeffekt so viele Bilder von Erfolg, von Unternehmertum, von Wirtschaftswachstum. Man muss diese ganzen Sachen hinterfragen und man muss auch super viel selbst unlearnen, also sich umerziehen, wie man auf Dinge schaut. Und das ist einfach ein sehr langer Prozess.
Ja, das fängt ja schon bei, das ist ja ein generelles Sozialisierungsproblem auch bei uns. Voll. Egal, ob man jetzt als junge Mädchen oder divers aufwächst, egal wie man als Eltern seine Kinder erzieht, es ist ja immer in unserer Gesellschaft auch so verankert, dass man, dass Schwäche zeigen nicht mit Erfolg gleichgesetzt wird, voll, oder? Also ich meine, das ist ja ein generelles gesellschaftliches Problem und es zieht sich natürlich auch durch und durch in die Arbeitswelt rein. Also auch wenn man nicht Gründerin ist, ist es ja ein Problem, dass man Fehler, voll, zugeben kann und muss. Das ist ja eigentlich eine Stärke, wenn man dann gemeinsam ein Problem sucht. Ja.
Aber wer sind die Starken? Also es sind einfach meistens Männer und meistens irgendwelche Alpha-Rollen, die sozusagen die starken Rollen waren. Also guck in die Politik, guck in die Wissenschaft, auch in Familien. Ne? Also es ist wirklich, das ist was sehr, sehr tief geht und gleichzeitig uns an den Punkt bringt, an dem wir gerade sind. Und die Gesellschaften driften auseinander, der Planet geht vor die Hunde und es ist irgendwie klar, das macht jetzt nicht so viel Sinn, was wir hier machen. Und es ist auch klar, dass es diverser werden muss in allen Führungsetagen, ne? Egal, ob es die Politik ist oder Unternehmen. Und das ist auch immer was, was mir so ein bisschen Hoffnung gibt, dass ich denke, wenn wir es schaffen, andere Perspektiven und andere Menschen in diese Prozesse reinzuholen, dann wird sich was verändern. Gleichzeitig wissen wir auch, man muss ganz doll darauf aufpassen, dass man nicht dieses System dann so internalisiert hat, dass man es einfach nur reproduziert, was man natürlich total viel beobachtet, ne, im Unternehmertum oder auch in der Politik, dass im Grunde die Frauen oder Menschen mit anderen Diskriminierungserfahrungen dann irgendwann in einer Position sind, wo sie die härtesten sind, ne, und wo sie einfach diese Alpha-Kultur so krass internalisiert haben, dass sie gar nicht mehr offen dafür sind, Sachen anders zu machen. Und von daher haben wir auch gesagt im Rahmen von unserer Buchlaunch, eigentlich wollen wir nicht mehr länger über Quoten diskutieren, denn in dem aktuellen System wollen wir gar nicht aussteigen. Eigentlich wollen wir es abschaffen.
Naomi, hast du das Gefühl, durch die Corona-Pandemie, in der wir jetzt mittendrin stecken, dass das solche Prozesse, so Umbruchprozesse eher beschleunigt, oder ist das eher hinderlich für eure Ideen?
Also eigentlich hätte ich gedacht, dass es solche Prozesse beschleunigt, natürlich irgendwie mit dem ganzen Remote Work. Das heißt, Führungskräfte werden quasi dazu gezwungen, ihren Mitarbeiterinnen zum ersten Mal richtig zu vertrauen, weil sie nicht den ganzen Tag auf den Bildschirm gucken können und merken, dass es keinen Unterschied macht, beziehungsweise häufig sind die Menschen einfach produktiver, wenn sie flexibler und autonomer arbeiten können. Und eben diesen Vertrauen geschenkt bekommen. Viele Menschen stellen viel krasse in Frage, warum sie überhaupt das machen, was die machen. So eine krasse Krise zwingt einem so ein bisschen dazu. Also es gibt so ein paar positive Zwänge, also so Richtungsgeber auf jeden Fall. Aber das, was mich ein bisschen deprimiert hat, war der Bericht von der Albright-Stiftung letzte Woche, die gezeigt hat, dass tatsächlich die Anzahl an Frauen in den DAX-Vorständen zurückgegangen ist auf ein Level von 2017. Das heißt, quasi die Krise hat dazu geführt, dass Frauen ihre Vorstandsposition verloren haben und durch Männer ersetzt wurden. Und das finde ich echt, ja, miserabel. Muss ich sagen, also ist scheinbar auch ein bisschen ein deutsches Problem. Natürlich ist überall Ungleichheit bei den Vorständen, aber in Deutschland, Deutschland ist quasi das einzige Land, wo es zurückgeht. Und da muss man halt eben fragen, ob wir wirklich große Veränderungen innerhalb dieses Systems wirklich herbeiführen können oder eben, wie wir schon gesagt haben, vielleicht auch andere Systeme brauchen. Und ich würde also die Frauen, die sozusagen versuchen, in diesem System sich hochzuarbeiten, obwohl sie so demütigende Zeichen bekommen von den Vorständen, würde ich eher ermutigen, das nicht mehr zu probieren und einfach mal was anderes zu probieren.
Ja. Mich hat auch frustriert so eine Statistik, dass Frauen im Homeoffice dann, also dass die viele Männer quasi im Homeoffice dann auch die Tür zumachen und die Kindererziehung, das Homeschooling dann quasi auch wieder in die alten Rollenmuster verfallen und das eher den Frauen dann überlassen, obwohl die ja auch im Homeoffice genauso arbeiten müssten und die Kinder dann oft da hängen bleiben auf der Frauenseite. Das hat mich dann auch wieder frustriert, dass eigentlich so dieser erste Optimismusgedanke, so, oh cool, das könnte jetzt irgendwie wieder dafür sorgen, dass Homeoffice akzeptierter wird, dass das eher wieder alte Rollen verstärkt.
Ja, das ist total verrückt. Aber ja, also ich meine, in Deutschland, ich habe selbst zwei kleine Kinder und Naomi weiß, dass ich immer gerne darüber mich aufrege, wie unfassbar konservativ die Rollenverteilung in Deutschland noch ist, auch in meiner unserer Bildungsschicht. Ne? Also ich kenne kaum Paare in meinem Freundeskreis oder meinem Bekanntenkreis, die sich das einigermaßen zu gleichen Teilen aufteilen mit der Kinderbetreuung, und dass das jetzt in Corona-Zeiten noch krasser einreißt. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Das heißt, das ist auch, ja, Corona wirkt in vielen Stellen einfach nochmal als Katalysator. So Sachen, die eh schon im Ungleichgewicht sind, werden nochmal krass, krass verstärkt und kommen dadurch nochmal natürlich auch krasser ans Tageslicht. Aber ja, und das ist ja wiederum auch, also viele von den Frauen, mit denen wir gesprochen haben, viele von denen haben auch Kinder und die haben halt auch geschafft, Unternehmen aufzubauen und Strukturen aufzubauen, die das möglich machen. Also Anna, die hat Wildling gegründet, das ist ein Barfußschuhunternehmen, die gibt's noch gar nicht so unfassbar lang, ich glaube seit 5 Jahren, und die haben auch komplett remote, alle arbeiten von zu Hause, und das hat den Grund gehabt, dass Anna selbst 3 Kinder hat mit ihrem Mann, die zusammen gegründet haben und gesagt haben, wenn ich jetzt irgendwie jeden Tag noch eine halbe Stunde oder eine Stunde pendeln muss, dann kriege ich das überhaupt nicht gebacken und ich will gerne flexibel sein. Und genau, und die hat dann sozusagen, und ist unglaublich erfolgreich mit ihrem Unternehmen, zieht total tolle Menschen an, weil die natürlich auch alle diese Flexibilität total genießen, sehen sich auch oft, also die haben immer ein persönliches Treffen alle 6 Wochen, wo die wirklich auch 2 Tage dann an einem schönen Ort gemeinsam sind und einfach auch schöne Zeit miteinander verbringen, aber ja, auch an der Stelle sind dann oft Frauen vielleicht auch innovativer, weil sie sagen, ich möchte ein Leben führen, wo beides geht, wo ich nicht nur irgendwie einen Job mache, der mir Spaß macht und der mich erfüllt oder vielleicht sogar gründe, sondern auch Zeit mit meinen Kindern zu verbringen und nicht nur schmalspurmäßig, sondern die noch ins Bett bringen am Ende des Tages, sondern wirklich auch miteinander Mittag essen können und so. Also das ist schon, auch echt spannend. Also da kann man wirklich auch einfach in die Richtung schauen und sagen, da passiert viel.
Ja. Jetzt haben wir ja zumindest schon mal in den letzten Tagen die Meldung gekriegt, dass die deutsche Politik ein Recht auf Homeoffice etablieren will. Was wünscht ihr euch denn noch von der Politik? Was muss sich denn grundsätzlich ändern, damit wir mehr in die Richtung eures Buches, eurer Vision gehen?
Ich wollte mich vielleicht ein bisschen wiederholen, aber also im Sinne von der Finanzierung, ich glaube, das, was die Politik gut und gerne tut, ist eben Risikokapital irgendwie subventionieren oder Programme entwickeln in der Richtung. Und ich glaube, das, was super wichtig ist, um eben diversere, nachhaltigere und feministischere Businesses zu ermöglichen, wäre andere Finanzierungsformen zu subventionieren und zu fördern und den Zugang einfacher zu machen. Ja, das war's erstmal. Du darfst jetzt, Lisa.
Und auch wenn wir sagen, für uns persönlich, dass wir in diesem aktuellen System nicht aufsteigen wollen, ist natürlich sowas wie Quoten absolut notwendig. Also ich meine, dass es keine Quoten für deutsche Vorstände gibt, ist absurd und es zeigt einfach, die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass die deutschen Unternehmen da auch die Politik einfach ein bisschen verarscht haben, weil die ja immer gesagt haben, ach, Selbstverpflichtung reicht. Das heißt, da knallhart Quoten und ich meine, man sieht es an vielen anderen Ländern, das bringt halt was, ne? Also auch Quoten in der Politik. Einfach sagen, wenn nur irgendwelche alten weißen Männer unsere Corona-Politik machen, dann kein Wunder, dass die Kitas am allerlängsten geschlossen bleiben. Ne? Also es ist halt auch so unfassbar. Ich glaube, es ist auch wieder an so vielen Stellen deutlich geworden, wie da die Interessenspolitik für Menschen gemacht wird, die nicht wir sind. Auch in der Verteilung der Wirtschaftsfördergelder. Ne? Also das wäre doch jetzt eigentlich ein perfekter Zeitpunkt gewesen, zu sagen, der Fokus auf nachhaltige Unternehmen ist überfällig und wir gucken, dass wir da irgendwelche Kriterien dran knüpfen. Aber also es ist einfach, da sieht man, dass deshalb braucht es Quoten und deshalb brauchen wir Menschen, brauchen wir Frauen, brauchen wir Menschen mit anderen Diskriminierungserfahrungen in Positionen, wo sie wirklich Politik machen können, die unser aller Gegenwart verändern kann. Und nur wenn das gegeben ist, kann die Revolution auch volle Fahrt annehmen, weil selbst wenn wir alle wenn wir alle versuchen, unser Bestes zu geben, es gibt so, an so vielen Stellen ist das System gegen uns, ich will jetzt nicht sagen bewusst gegen uns eingestellt, aber an so vielen Stellen merken wir einfach, dass wir immer wieder auf Widerstände stoßen, dass es einfach, vielleicht wird es auch eine langsame Revolution, ist ja auch okay. Aber wenn das schneller gehen soll, Hauptsache sie kommt. Ich glaube, die Dringlichkeit ist groß. Ne? Wenn wir uns umgucken, sehen wir einfach, es ist einfach richtig viel im Argen und wir brauchen unbedingt eine andere Art zu wirtschaften. Und deshalb ja, ist die Rolle der Politik zentral.
Sehr schön. Das war ein super Gespräch mit euch beiden. Euch findet man natürlich, dich, Lisa, bei Folk Days. Das ist dein Shop, bei dem ihr Fair Trade?
Genau. Nee. Fair Trade.
Fair Fashion.
Genau. Geht beides.
Genau. Fair Trade, Fair Fashion macht. Und Naomi, du machst das Unternehmen TBD. Das ist eine Jobbörse, bei der man nachhaltigere Jobs findet. Kann man das so sagen?
Genau. Ja.
Und dann sagt mir noch, wo man euer Buch bekommt, weil ich kann es jedem und jeder nur ans Herz legen, da unbedingt mal reinzuschauen. Wo kann man das am besten bestellen?
Am besten bei startingarevolution.com und gerne nicht bei Amazon.
Ja. Ich glaube, das hat man rausgehört.
Oder im lokalen Buchhandel, das freut uns natürlich auch immer sehr, weil wir natürlich große Fans von Bücherläden sind.
Mhm. Gerade jetzt in der Corona-Zeit kann man da auf jeden Fall was Gutes tun, wenn man direkt im Buchladen bestellt. Genau.
Genau.
Ja. Starting a Revolution von Naomi Ryland und Lisa Jaspers. Danke für eure Zeit heute, für dieses sehr anregende Gespräch und auf die Revolution. Viva la Revolution.
Ja, sehr gerne.
Danke.
So, das war's schon wieder mit der Folge für heute. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit dem Gespräch wie wir beim Produzieren und beim Aufnehmen. Und wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlassen könntet auf iTunes, Spotify und wo immer ihr auch Podcasts hört. Das hilft uns, in der besseren Sichtbarkeit zu landen, damit mehr Leute von diesem Podcast erfahren. Und wenn ihr selbst mal die Fühler im E-Commerce und euren eigenen Shop ausprobieren wollt, dann geht auf shopify.de/kostenloser-test. Da könnt ihr eure kostenlose Testphase starten. Und wer weiß, vielleicht seid ihr nach ein paar Jahren auch dann hier bei uns im Podcast zu hören mit eurer Erfolgsgeschichte. Ich drücke die Daumen. Tschüss.